Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 8: Schizophrenie. Von Michael Ziegler und Tanja M. Lincoln. Die Schizophrenie ist eine psychische Störung, die bei etwa 0,5 bis 1% aller Menschen im Laufe des Lebens auftritt. Die Auftretenshäufigkeit ist dabei über verschiedene Regionen der Erde hinweg erstaunlich konstant. Die Störung geht häufig mit erheblichen Belastungen und Einschränkungen für die Patienten und ihre Angehörigen einher. Im Folgenden soll das Störungsbild dargestellt werden, eher auf mögliche Ursachen und die Behandlungsansätze der Schizophrenie eingegangen wird. Abschnitt 8.1: Störungsbild. Teilabschnitt 8.1.1: Symptomatik. Die Bezeichnung Schizophrenie geht auf den Schweizer Psychiater Eugen Bleuler zurück. Dabei meint die wörtliche Bedeutung gespaltene Seele nicht, wie von Laien häufig angenommen, multiple Seelen oder Persönlichkeiten. Der Begriff ist vielmehr dahingehend zu verstehen, dass die Störung häufig durch die fehlende Koordination der emotionalen, kognitiven und Willensprozesse gekennzeichnet ist. Entsprechend kann das Störungsbild der Schizophrenie durch eine Vielzahl verschiedener Symptome zum Ausdruck kommen. Dabei wird zwischen sogenannten positiven und negativen Symptomen unterschieden. Warnphänomene stellen das häufigste Positivsymptom dar. Sie treten im Laufe der Störung bei etwa 80-90% aller an Schizophrenie erkrankten Personen auf und sind eines der markantesten Merkmale akut psychotischer Episoden. Definition: Wahnphänomene sind falsche Überzeugungen, die gewöhnlich mit einer Fehldeutung von Wahrnehmungen oder Erfahrungen einhergehen, in Klammern DSM, römisch 4 TR. Definition Ende. Wahnideen können sehr vielfältig sein und grundsätzlich jeden Inhalt annehmen. Neben Verfolgungs- und Größenideen treten häufig auch religiöse Wahnthemen auf. Ferner können sich wahnhafte Überzeugungen auf die eigenen Gedanken beziehen. So etwa die Annahmen, dass die eigenen Gedanken von außen eingegeben oder sich auf andere ausbreiten würden. Werden fälschlich Zusammenhänge zwischen irgendwelchen Details und der eigenen Person hergestellt, spricht man von Beziehungsideen. So etwa bei einem Patienten, der die eigenen Initialen in einem fremden Kfz-Kennzeichen als Hinweis darauf interpretierte, dass er vom Fahrer des Wagens beobachtet werde. In akuten Phasen werden von etwa 60% aller Patienten Halluzinationen berichtet, jede Sinnesmodalität betreffen können. Am häufigsten sind jedoch akustische Halluzinationen, etwa in Form kommentierender oder befehlender Stimmen. Inhaltlich beziehen sich diese Stimmen oft auf zentrale Aspekte der eigenen Person wie das Selbstkonzept oder das Selbstwertgefühl. Abwertende oder feindselige Äußerungen, in Klammern zum Beispiel "du Versager", werden daher häufig als ausgesprochen belastend erlebt. Seltener treten optische, den Geruchssinn oder die Körperwahrnehmung betreffende Halluzinationen auf. Die eben dargestellten Positivsymptome, zu denen auch formale Denkstörungen und desorganisiertes Verhalten gezählt werden, erweitern das gewöhnliche Erleben und Verhalten von Menschen. Dagegen wird unter dem Begriff Negativsymptomatik das Fehlen üblicherweise vorhandener Funktionen der menschlichen Psyche zusammengefasst. Hierzu zählen unter anderem ein verflachter oder inadäquater Affekt, Sprachverarmung, sozialer und emotionaler Rückzug sowie eine Reduktion der sozialen Leistungsfähigkeit. Fallbeispiel: Patient mit der Diagnose paranoide Schizophrenie. Herr L. ist 24 Jahre alt. Vor einem Jahr brach er sein Volkswirtschaftsstudium ab, nachdem er die Vordiplomprüfung nicht bestand. Aufgrund von Konzentrationsschwierigkeiten sei ihm das Lernen schwer gefallen. Ferner gibt er an, dass er damals ungerecht geprüft worden sei. Man habe ihn wohl aus dem Studium drängen wollen. Derzeit absolviert Herr L. eine schulische Ausbildung zum Industriekaufmann. In seiner Klasse fühle er sich unwohl. Wenn er den Klassenraum betrete, würden die Gespräche seiner Mitschüler meist verstummen und er werde kritisch angesehen. Des Weiteren würden seine Mitschüler häufig über Blicke und andere Zeichen kommunizieren und dabei Informationen über ihn austauschen. Manchmal habe er den Eindruck, dass die Farbe der Kleidung seiner Mitschüler eine Bedeutung habe. Offensichtlich sei es auch möglich, dass manche Leute Zugriff auf seine Gedanken hätten. Schließlich würden hin und wieder Dinge geäußert, die im Detail mit seinen eigenen Gedanken übereinstimmen würden. Zuletzt sei er aus Angst und Unsicherheit gar nicht mehr zur Schule gegangen. Im Stoff hinke er deutlich hinterher, seine Aufmerksamkeit könne er kaum noch auf das Lernen oder die Hausaufgaben richten. Auch privat ziehe er sich zunehmend von seinen Freunden zurück. Er könne sich all diese Dinge nicht richtig erklären, gehe aber davon aus, dass es irgendeine Verschwörung gegen ihn geben müsse. Fallbeispiel Ende. Teilabschnitt 8.1.2 Verlauf. Die Schizophrenie kann im Verlauf der Störung ganz unterschiedliche Formen annehmen. In der Regel lassen sich verschiedene Phasen mit unterschiedlichen Symptomen voneinander abgrenzen. Meist geht einer akut psychotischen Episode eine Prodromalphase voraus, deren Symptome eher unspezifisch sind, in Klammern zum Beispiel Ängste, Schlafstörungen, Depression, sozialer Rückzug, die in vielen Fällen aber durch Einbußen des vorher bestehenden Leistungsniveaus gekennzeichnet ist. In akut psychotischen Phasen dominieren Positivsymptome, wobei das Verhalten und Denken der Patienten sprunghaft und desorganisiert sein kann. Während der postakuten Residualphasen ist das klinische Bild in der Regel durch Negativsymptome gekennzeichnet. Während bei etwa einem Viertel der Betroffenen nach der ersten akut psychotischen Episode langfristig keine weiteren Symptome mehr auftreten, kommt es bei den meisten Patienten zu mehreren akuten Episoden. Dabei kann es zwischen diesen Episoden zu einer vollständigen Genesung kommen. Etwa die Hälfte aller Patienten erleben jedoch mehrere Störungsepisoden mit unterschiedlich starken Einschränkungen, auch zwischen diesen Phasen. Bei einigen Patienten bestehen die akut psychotischen Symptome dauerhaft. Da bei der Abgrenzung der unterschiedlichen Störungsphasen ein erheblicher Interpretationsspielraum bleibt, schwanken die Angaben zu den Häufigkeiten dieser verschiedenen Verlaufsformen von Studie zu Studie. Abschnitt 8.2 Diagnostik. Teilabschnitt 8.2.1 Diagnosekriterien und Subtypen. Die Diagnosestellung erfolgt anhand der üblichen Klassifikationssysteme psychischer Störungen, in Klammern ICD-10, DSM römisch 4TR. Als Hilfsmittel stehen strukturierte Interviews zur Verfügung, in Klammern zum Beispiel SCID 1, bei denen die verschiedenen Symptome systematisch abgeklärt werden. Häufiger als bei anderen Störungsbildern ist der Diagnostiker aber auch auf ergänzende fremdanamnestische Informationen durch Angehörige oder betreuendes Personal angewiesen. Die Diagnosekriterien nach ICD-10 können Tabelle 8.1 im gedruckten Buch entnommen werden. Trotz der vielfältigen Symptome der Schizophrenie werden in beiden Klassifikationssystemen lediglich drei charakteristische Subtypen unterschieden, denen sich die meisten Störungsbilder zuordnen lassen. Beim häufigsten Subtypus, der paranoiden Schizophrenie, prägen Wahnideen und/oder Halluzinationen das klinische Bild. Viele Patienten fühlen sich verfolgt oder glauben, eine besondere Mission erfüllen zu müssen. Die hebephrene oder desorganisierte Schizophrenie ist primär durch wenig planvolles Verhalten gekennzeichnet. Denken und Sprechen sind ungeordnet, Stimmung und emotionaler Ausdruck passen häufig nicht zur aktuellen Situation. Die katatone Schizophrenie ist in erster Linie durch motorische Störungen gekennzeichnet, wobei es sowohl zu motorischer Übererregung als auch zu Handlungsstereotypien kommen kann. Häufig sind die Patienten verbal nur schwer zu erreichen, sodass innerpsychische Prozesse verborgen bleiben. Erfüllt das klinische Bild die Merkmale von mehr als einem dieser drei Subtypen, so spricht man von einer undifferenzierten Schizophrenie. Neben der Schizophrenie gibt es eine Reihe weiterer psychotischer Störungen. Bei der wahnhaften Störung stehen die Wahnideen deutlich im Vordergrund, während die übrigen charakteristischen Schizophrenie-Symptome nicht auftreten. Eine wichtige Gruppe stellen zudem die schizoaffektiven Störungen dar. Diese sind zu etwa gleichen Teilen durch schizophrene und affektive Symptome gekennzeichnet. Teilabschnitt 8.2.2 Diagnostische Instrumente. Zur Erfassung der Symptomschwere sind Fremdbeurteilungsverfahren von zentraler Bedeutung. In mehr oder weniger stark strukturierten Interviews verschafft sich der Beurteiler dabei ein Bild von der vorliegenden Symptomatik, ehe er deren Schwere anhand verschiedener Items beurteilt. Diese sind in der Regel mehrfach abgestuft, wobei jede Stufe mit einer konkreten Beschreibung der zugehörigen Symptomausprägung versehen ist. Sehr umfassende Fremdbeurteilungsverfahren ermöglichen hierbei die Erhebung aller relevanten Symptome der Schizophrenie, während sich spezifischere Instrumente auf bestimmte Symptombereiche wie wahnhafte Überzeugungen oder Negativsymptomatik konzentrieren. Selbstbeurteilungsverfahren in Form von Fragebögen sind besonders dann hilfreich, wenn die subjektiv erlebte Beeinträchtigung durch bestimmte Symptome erhoben werden soll. So können etwa die mit Wahnideen oder akustischen Halluzinationen verbundenen Belastungen für die Patienten erfragt werden. Ferner wurden Fragebögen zur Erfassung der Störungseinsicht oder der Einschränkungen durch Negativsymptome entwickelt. Neuere Studien zeigen, dass Selbstbeurteilungsverfahren trotz der häufig eingeschränkten Störungseinsicht schizophrener Patienten einen ökonomischen und validen Beitrag zur klinischen Diagnostik leisten. Für eine umfassende Darstellung der verschiedenen Fremd- und Selbstbeurteilungsverfahren sei auf Maas, in Klammern Vergleiche 2010, verwiesen. Im Vorfeld psychotherapeutischer Interventionen ist neben der Symptomerhebung auch die Erfassung der individuell auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen der Störung wichtig. Daher sollte die Lebenssituation vor und während der ersten Störungsepisode sorgfältig exploriert werden. Hierzu zählen das familiäre und erweiterte soziale Umfeld sowie die Arbeits- und Wohnsituation des Patienten. Auch besondere Lebensereignisse wie Kündigungen, Trennungen oder Unfälle sind relevant. Ferner sollten Verhaltensanalysen für typische Problemsituationen erstellt werden, um aufrechterhaltene Denk- und Verhaltensweisen des Patienten zu identifizieren. Auf der Grundlage dieser Informationen lässt sich in der Regel ein Störungsmodell formulieren, aus dem hilfreiche Interventionen plausibel abgeleitet werden können. Abschnitt Ätiologie. Viele Forscher vertreten heute das sogenannte Kontinuumsmodell der Schizophrenie. Dabei wird angenommen, dass es keinen qualitativen Bruch zwischen normalem Erleben und psychotischen Symptomen gibt, sondern dass von einem kontinuierlichen Übergang auszugehen ist. Diese Hypothese wird dadurch gestützt, dass auch bei gesunden Personen Wahnideen oder Halluzinationen auftreten können. Auch hinsichtlich der Faktoren, die ursächlich an der Entstehung der Schizophrenie beteiligt sind, wird heute von einer kontinuierlich verlaufenden Belastung ausgegangen. Es gibt nicht den einen Auslöser für die Störung. Vielmehr sind zahlreiche Einflussgrößen bekannt, die additiv die individuelle Auftretenswahrscheinlichkeit einer schizophrenen Störung erhöhen. Im Folgenden sollen die wichtigsten biologischen und psychosozialen Faktoren genannt werden. Anschließend wird auf neurokognitive Defizite und kognitive Verzerrungen eingegangen, die ebenfalls hinsichtlich der Verursachung psychotischer Symptome diskutiert werden. Teilabschnitt 8.3.1 Biologische Faktoren. In zahlreichen Untersuchungen zeigte sich eine deutliche erbliche Komponente der Schizophrenie. Während Geschwister von Personen mit Schizophrenie etwa ein Risiko von 10% aufweisen, selbst zu erkranken, liegt es bei Kindern zweier Eltern mit Schizophrenie bei etwa 30%. Personen mit einem erkrankten eineigen Zwilling weisen ein Risiko von knapp 50% auf. Zwar schwanken diese Zahlen je nach Strenge der Diagnosekriterien, jedoch ist heute eine genetische Beteiligung auch aufgrund von Resultaten aus methodisch hochwertigeren Zwillings- und Adoptionsstudien unbestritten. Aufgrund von molekulargenetischen Untersuchungen weiß man, dass es nicht das eine Schizophrenie-Gen gibt. Vielmehr scheinen verschiedene Genorte beteiligt zu sein, die bei der Entstehung der Störung in einer bisher noch nicht geklärten Weise zusammenspielen. Die Schizophrenie geht mit Störungen verschiedener Neurotransmittersysteme einher. Im Rahmen der Dopaminhypothese geht man von einer Überaktivität des dopaminergen Systems aus, die besonders mit der Positivsymptomatik assoziiert ist. Indirekt wird diese Hypothese gestützt durch die Befunde, dass Substanzen, die bestimmte Dopaminrezeptoren blockieren, antipsychotisch wirksam sind. Ferner konnte bei akut psychotischen Patienten mittels bildgebender Verfahren direkt eine erhöhte Verfügbarkeit von Dopamin in den präsynaptischen Nervenzellenden nachgewiesen werden. Darüber hinaus liegen heute auch Hinweise auf Veränderungen anderer Transmittersysteme, etwa des Serotonergen, vor, sodass von Disbalancen innerhalb und zwischen verschiedenen Transmittersystemen ausgegangen wird. Des Weiteren gehen Veränderungen der Struktur des Gehirns, wie etwa Volumenreduktionen bei erweiterten Seitenventrikeln, mit dem Auftreten der Schizophrenie einher. Auch verschiedene Komplikationen während der Schwangerschaft und der Geburt erhöhen das Risiko einer späteren schizophrenen Störung. Teilabschnitt 8.3.2 Psychosoziale Faktoren. Als kritische Lebensereignisse werden wesentliche, aber gewöhnliche Veränderungen im Leben gewertet, in Klammern zum Beispiel Wohnortwechsel, berufliche Veränderungen, Heirat. Es gibt Hinweise darauf, dass Betroffene ein erhöhtes Aufkommen solcher Lebensereignisse in der Zeit vor dem Ausbruch einer akuten Psychose aufweisen. Myhren Germeis, Dallas Paul und Van Oos untersuchten mithilfe der sogenannten Experience Sampling Methode den Zusammenhang zwischen alltäglichen Stressoren und psychotischer Symptomatik. Dabei wurden Patienten mit einer schizophrenen Störung und gesunde Kontrollprobanden über mehrere Tage hinweg zu zufällig gewählten Zeitpunkten gebeten, bestimmte Angaben zu ihrem aktuellen Befinden zu machen. Es zeigte sich, dass das subjektive Erleben von Stress mit einer Zunahme subtiler psychotischer Symptome einherging. Da dieser Zusammenhang in der Patientengruppe am deutlichsten gewesen ist, folgerten die Autoren, dass Stressreaktivität ein Vulnerabilitätsfaktor für Psychosen sein könnte. Nicht zuletzt deuten aber auch erhöhte Auftretensraten in unteren sozialen Schichten, großen Städten sowie bei arbeitslosen und unverheirateten Personen auf eine Beteiligung alltäglicher Stressoren an der Verursachung schizophrener Störungen hin. Ein weiterer ursächlicher Faktor mag im Erleben von Traumata liegen. In einzelnen Studien zeigte sich, dass Patienten mit Schizophrenie häufiger Kindheitstraumata erfahren als gesunde Kontrollprobanden. Mit dem Missbrauch psychotroper Substanzen sei des Weiteren ein psychosozialer Faktor genannt, der zudem auch neurobiologische Auswirkungen hat. Der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cannabis und dem Auftreten psychotischer Störungen ist heute unumstritten. Teilabschnitt 8.3.3: Neuropsychologische Defizite. Häufig gehen neuropsychologische Störungen mit der Schizophrenie einher. Bei der Vielzahl von Untersuchungen hierzu zeichnet sich ein konsistentes Bild ab. Über alle Funktionsbereiche hinweg liegen die Leistungen von Personen mit Schizophrenie im Mittel etwa eine Standardabweichung unter denen gesunder Kontrollprobanden. Am stärksten sind dabei das verbale Gedächtnis und die Aufmerksamkeit eingeschränkt. Aber auch der Bereich der exekutiven Funktionen, unter dem man Prozesse der Handlungsvorbereitung, Planung und Steuerung zusammenfasst, sowie die allgemeine intellektuelle Leistungsfähigkeit sind bei vielen Patienten mit Schizophrenie beeinträchtigt. Hinsichtlich des Verlaufs neuropsychologischer Defizite zeichnet sich ab, dass sie bereits vor Störungsbeginn bestehen und mit dem erstmaligen Auftreten einer Psychose eine weitere Verschlechterung erfahren, um dann relativ stabil zu bleiben. Ferner weisen selbst gesunde, nahe Verwandte schizophrener Patienten im Mittel moderat beeinträchtigte Gedächtnisleistungen auf. Diese Befunde lassen sich dahingehend interpretieren, dass zumindest einzelne neurokognitive Defizite bereits eine Prädisposition für die Erkrankung darstellen. Teilabschnitt 8.3.4: Kognitive Verzerrungen. Unter einer kognitionspsychologischen Perspektive wird heute angenommen, dass das Denken schizophrener Personen nicht grundlegend gestört ist, sondern im Vergleich zu gesunden lediglich bestimmte kognitive Verzerrungen aufweist, die das Auftreten psychotischer Symptome, in Klammern besonders Wahn, begünstigen. Einige Ansätze hierzu werden im Folgenden skizziert. Personen mit Schizophrenie sammeln im Vergleich zu Kontrollprobanden weniger Informationen, ehe sie eine Entscheidung treffen. Dies führte zur Annahme, dass die Tendenz zu voreiligen Schlüssen die Auftretenswahrscheinlichkeit falscher Schlussfolgerungen erhöht, wodurch wiederum die Entstehung wahnhafter Ideen begünstigt werden könnte. Es gibt eine Reihe von Hinweisen, dass Patienten mit Schizophrenie zu externalen Attributionen neigen. Werden die Ursachen für negative Erfahrungen, in Klammern zum Beispiel Misserfolge, körperliche Missempfindungen, anderen Personen oder Gruppen zugeschrieben, so mag dies das Auftreten von Verfolgungsideen oder Beeinträchtigungserleben begünstigen. Der dritte Bereich bezieht sich auf Defizite in der Fähigkeit zur Perspektivübernahme. Probanden mit Schizophrenie haben Schwierigkeiten, mentale Zustände anderer Personen zu repräsentieren. Dadurch wird es schwieriger, die Handlungsintentionen anderer richtig einzuschätzen. Teilabschnitt 8.3.5: Multikausale Entstehungsmodelle. Zubin und Spring, in Klammern Vergleiche 1977, entwickelten ein Entstehungsmodell der Schizophrenie, in das die unterschiedlichen etiologischen Faktoren integriert werden können. Das Vulnerabilitätsstressmodell besagt, dass die individuelle Vulnerabilität für Schizophrenie von der Ausprägung der angeborenen und/oder erworbenen Risikofaktoren abhängt. Aktuelle Stressoren und Belastungsfaktoren führen dann zu psychotischen Symptomen, wenn die aus der individuellen Vulnerabilität resultierende Toleranzschwelle überschritten wird. Bei hoher Vulnerabilität kann bereits geringfügige Belastung eine Krise auslösen, während bei geringer Vulnerabilität die Belastung entsprechend größer sein müsste. Dieses Modell kann der Einordnung der unterschiedlichen etiologischen Befunde dienen und eignet sich gut, um mit dem Patienten ihre individuellen Belastungsfaktoren und auslösenden Bedingungen zu erarbeiten. Eine Weiterentwicklung dieses Modells geht auf die Arbeitsgruppe um Nüchterlein zurück. Sie beschreibt, wie verschiedene biologische und neurokognitive Risikofaktoren in der Interaktion mit sozialen Stressoren zu Überlastungssituationen für das Individuum führen können. Stehen dann nicht ausreichend protektive Faktoren zur Verfügung, so komme es zum Auftreten psychotischer Symptome. Des Weiteren sei noch die Gruppe der kognitiv-behavioralen Entstehungsmodelle genannt, die vor allem auf die Erklärung schizophrener Positivsymptomatik abzielen. Sie integrieren unter anderem dysfunktionale Selbstschemata sowie die oben dargestellten kognitiven Verzerrungen als weitere Vulnerabilitätsfaktoren. Abschnitt 8.4 Therapie. In der klinischen Praxis zählt die antipsychotische Medikation in Form typischer oder atypischer Neuroleptika zu den Behandlungsansätzen der ersten Wahl. Sie führt in der Regel zu einer Reduktion der akutpsychotischen Symptomatik und schützt vor psychotischen Rückfällen. Jedoch ist ihre Wirksamkeit nicht bei allen Patienten befriedigend und sie geht häufig mit einer Reihe von Nebenwirkungen einher, welche die Behandlungsbereitschaft schmälern. Nicht zuletzt deshalb sind verschiedene psychologische Interventionen, von denen einige im Folgenden dargestellt werden, wichtige weitere Bausteine der Schizophreniebehandlung. Teilabschnitt 8.4.1 Kognitive Verhaltenstherapie. Basis der kognitiven Verhaltenstherapie, KVT, vergleiche Kapitel 3, Band 2, ist in der Regel ein individuelles Störungs- bzw. Problemmodell, das der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet. Ziel ist es, die Entstehung psychotischer Symptome auf dem Boden lebensgeschichtlicher Ereignisse und individueller Erfahrungen zu erklären. Zur Erklärung der Aufrechterhaltung der Symptomatik werden dabei kognitive Verzerrungen in das Störungsmodell integriert. So kann beispielsweise mit dem Patienten zusammen erarbeitet werden, wie Prozesse der selektiven Wahrnehmung, der hypothesengeleiteten Informationsverarbeitung oder des voreiligen Schließens zur Entstehung ängstigender, / wahnhafter Überzeugungen beitragen können. In Klammern siehe Beispiel. Wahnideen und andere psychotische Symptome werden dabei als normale und nachvollziehbare Reaktionen auf die individuellen Erfahrungen vorgestellt. Dies führt zu einer Entlastung vieler Patienten und dem Gefühl, verstanden zu werden, was in der Folge wieder die therapeutische Beziehung stärkt. Beispiel: Entstehung paranoider Ideen. Herr L. fühlt sich aufgrund von Leistungsdefiziten ohnehin schon unwohl in seiner Schulklasse. Dann nimmt er wahr, dass Mitschüler wiederholt zu ihm hinsehen, während sie miteinander sprechen. Aufgrund der bestehenden Unsicherheit neigt er zur Interpretation, dass sie über ihn lästern würden. In der Folge ist seine Wahrnehmung selektiv auf solche vermeintlich kritischen Situationen gerichtet. So wird die Befürchtung, seine Mitschüler hätten etwas gegen ihn, immer wieder bestätigt. Herr L. zieht sich daraufhin stärker zurück, wodurch positive Erfahrungen, die seine Befürchtung abschwächen könnten, ausbleiben. Beispiel Ende. Je nach Symptomatik und identifizierten, aufrechterhaltenden Faktoren kommt das Methodenarsenal der KVT zum Einsatz, um die Symptome oder aufrechterhaltenden Faktoren positiv zu beeinflussen. Von zentraler Bedeutung ist dabei häufig die Bearbeitung wahnhafter Überzeugungen. Um eine Wahnidee zu hinterfragen, werden zunächst die Anhaltspunkte gesammelt, die für die Überzeugung sprechen. In einem zweiten Schritt wird der Patient ermutigt, auch widersprüchliche Informationen und Erfahrungen in Betracht zu ziehen. Jede Veränderung des Patienten hin zu einer neuen Sichtweise wird vom Therapeuten konsequent verstärkt. In Klammern siehe Fallbeispiel. Gelegentlich können auch Verhaltensexperimente, wie etwa das gemeinsame Kosten einer vermeintlich vergifteten Speise, durchgeführt werden, um Wahnideen zu hinterfragen. Meist liegen den wahnhaften Überzeugungen negative Annahmen über das Selbst, in Klammern zum Beispiel ich bin schwach und verletzlich, oder andere, in Klammern zum Beispiel jeder denkt nur an sich selbst, zugrunde. Diese können in der Therapie erarbeitet und hinterfragt werden. Fallbeispiel: Kognitive Intervention bei Wahn. Herr L. äußerte zu Beginn der Therapiesitzung die Annahme, dass nun auch seine Mutter Teil der Verschwörung gegen ihn sei. Therapeut, in Klammern T. Was spricht dafür, dass Ihre Mutter in die Verschwörung eingebunden ist? Patient, in Klammern P. Als ich sie am Wochenende auf die Verschwörung gegen mich ansprach, sah sie mich so seltsam an. Nach einem kurzen Schweigen versuchte sie einfach, das Thema zu wechseln. T. Und inwieweit spricht das dafür, dass Ihre Mutter Teil der Verschwörung ist? P. Naja, ich dachte, sie reagiert so, weil ich sie ertappt habe und sie Angst hat, dass jetzt alles auffliegt. T. Was spricht noch dafür, dass Sie Ihrer Mutter nicht mehr vertrauen können? P. Bisher hatte ich ja immer den Eindruck, dass sie mir helfen möchte. T. Und nun fürchten Sie, dass sich Ihre Mutter auch noch von Ihnen abwendet. Dann wären Sie ja völlig alleine. P. Ja, daher hat mich das so belastet. Ich hatte richtig Angst. T. Darf ich Sie fragen, ob es etwas gibt, das gegen die Befürchtung spricht, Ihre Mutter sei Teil der Verschwörung? P? Da fällt mir nichts ein. T? Also sind Ihre Sorgen wohl berechtigt? P? Ich fürchte ja. Wobei sich meine Mutter ja gestern bei Ihnen gemeldet hat, um Ihnen zu erzählen, dass es mir wieder schlechter ging. T? Inwiefern spielt das eine Rolle? P? An der Stelle hat sie sich ja dann um mich gekümmert. Vielleicht hat Ihr Anruf ja etwas mit meinen Äußerungen vom Wochenende zu tun. T? Sie meinen, dass Ihre Mutter am Sonntag zunächst nicht wusste, wie sie auf Ihre Äußerungen reagieren sollte und dass sie sich vielleicht eher um Sie Sorgen gemacht hat und nicht darüber, dass eine Verschwörung aufliegt. P? Und dann aus Unsicherheit heraus bei Ihnen angerufen hat. Das spräche ja dafür, dass sich meine Mutter doch nicht von mir abgewandt hat. Aber wirklich sicher bin ich mir dann nicht. T? Trotzdem ist es gut, dass Sie diese unterschiedlichen Erklärungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. So sinkt die Gefahr, voreilig völlig falsche Schlüsse zu ziehen. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, okay? Fallbeispiel Ende. Hinsichtlich des Auftretens von Stimmen können Tagebücher hilfreich sein, um auslösende Situationen und Gedanken zu identifizieren. Auf dieser Grundlage soll der Patient in entsprechenden Situationen verschiedene Bewältigungsstrategien wie Ablenkung durch Musik hören oder soziale Kontakte erproben und auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. Eine andere Intervention setzt bei der Bewertung der Stimmen an. Viele Patienten erleben es als entlastend, wenn durch kognitives Hinterfragen die Bedeutsamkeit oder die Bedrohlichkeit der Stimmen reduziert werden kann. Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Interventionen zur Verfügung, die unter anderem die Reduktion von Negativsymptomatik oder die Prophylaxe vor weiteren psychotischen Episoden zum Ziel haben. Mittlerweile gibt es einige Therapiemanuale, in denen kognitiv-behaviorale Interventionen bei Schizophrenie beschrieben werden. Meta-Analysen zur Effektivität dieses Ansatzes deuten darauf hin, dass KVT in Kombination mit medikamentöser Behandlung eine stärkere Verbesserung erzielt als medikamentöse Behandlung alleine. Die Effektgrößen liegen hierbei im kleinen bis mittleren Bereich. Teilabschnitt 8.4.2. Weitere wirksame psychologische Behandlungsansätze. In Abschnitt 8.3.4 wurden bereits kognitive Verzerrungen und Fehler dargestellt, die als mögliche Entstehungsmechanismen von Wahn diskutiert werden. In Klammern zum Beispiel voreiliges Schlussfolgern, bestimmte Attributionsstile. Im Rahmen des metakognitiven Trainings, in Klammern MKT, sollen die Patienten auf spielerische Art und Weise für solche und ähnliche Verzerrungen sensibilisiert werden. In computergestützten Übungen und Hausaufgaben kann schließlich trainiert werden, diesen Mechanismen entgegenzusteuern. Einen weit verbreiteten psychotherapeutischen Ansatz stellt die kognitive Remediation dar. Entsprechende Interventionen zielen darauf ab, die neurokognitiven Defizite schizophrener Patienten zu reduzieren. Die zahlreichen Übungsprogramme hierzu unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der zu trainierenden Defizite, sondern auch in der angewandten Strategie, in Klammern Restitution versus Kompensation des Defizits, und der Durchführungsmodalität, in Klammern meist computergestützt versus Papier und Bleistift. Unter Psychoedukation werden verschiedene Interventionen zusammengefasst, deren Hauptziele darin bestehen, das allgemeine Störungswissen der Patienten und ihrer Angehörigen zu verbessern und die Eigenverantwortung bei der Bewältigung zu fördern. Hierzu wird Wissen über typische Belastungsfaktoren und Auslösesituationen sowie über Frühwarnzeichen und Symptome der Schizophrenie vermittelt. Patienten sollen lernen, eigene Symptome als solche zu erkennen und ihnen durch geeignete Interventionen, in Klammern zum Beispiel Stressreduktion, angenehme Aktivitäten, Arztbesuch, zu begegnen. Psychoedukative Therapieelemente sind häufig auch wichtige Bestandteile der übrigen, eben dargestellten psychologischen sowie medikamentösen Interventionen.